Hi Nino.
Hi Michael.
Hallo, liebe Leute, liebe Enliven-People, willkommen zu dieser neuen Folge. Und ihr denkt euch, wenn der Nino doch da ist, dann werden die jetzt wahrscheinlich über Endbosse reden. Fast. Wir werden heute nicht über Endbosse sprechen. Vielleicht werden wir auch über Endbosse sprechen, aber das Thema, über das wir sprechen, das ist das extremste Thema überhaupt im Gaming. Nämlich wir reden über das Extreme an sich. Wir reden über die extremsten Spiele, die wir kennen und vielleicht auch die extremsten Momente, die wir damit verbinden. Und Nino ist nicht vorbereitet darauf. Er wurde eben extrem davon überfallen, dass ich ihm gesagt habe, dass wir darüber sprechen, weil ich möchte, dass das spontane Antworten sind. Aber ich denke, jeder von euch wird direkt vor Augen haben, wenn ich euch sage, was sind die extremsten Momente gewesen, die ihr in Spielen erlebt habt oder welche extremen Spiele kennt ihr? Ich freue mich heute darauf. Sehr cool, dass du da bist, Nino.
Ja, vielen Dank wie immer für die Einladung. Ich freue mich auch. Und ja, also ich finde es schon sehr extrem jetzt, wie wir hier in diesen Podcast einsteigen.
Siehst du, bleiben wir uns treu. Ich präsentiere dir mal, du kannst gerne deine Beispiele mitbringen, ich bringe dir meine Beispiele mit. Ich bringe dir mal mit, was man unter einem extremen Videospiel verstehen kann, denn ganz ehrlich, gibt ja unterschiedliche Superlative, ne? Das längste Videospiel der Welt, das kürzeste Videospiel der Welt, die größte Open World. Ich präsentiere dir mal ein sehr interessantes Spiel, was wirklich meiner Meinung nach das Extreme extrem gut verstanden hat. Ich präsentiere dir das Spiel The Longing, erschienen im März 2020, und dieses Spiel besteht darin, dass du 400 Tage wartest. Du bist ein kleiner Diener, in 400 Tagen kommt dein Höllenfürst zurück, und in diesem Spiel bist du damit beschäftigt, 400 Tage Zeit zu schinden. Du musst das nicht aktiv spielen, du kannst es auch kaufen, installieren und dann 400 Tage später nochmal reingucken, wie das Spiel endet. Oder du spielst es ab und zu und vertreibst dir irgendwie die Zeit mit Lesen, mit Erkunden oder mit Sachen sammeln.
Sind es 400 Tage so in Real-Time oder sind das
Ja.
irgendwie In-Game? Ich habe von dem Spiel auf jeden Fall gehört und mal auch, glaube ich, ein Video dazu gesehen oder so, aber ich kann mich halt kaum noch dran erinnern, was da jetzt genau noch die Inhalte waren. Aber du hast es ja eigentlich quasi gerade beschrieben, ja. Interessant. Und das ist für dich ein extremes Beispiel, ja.
Es ist für mich ein extremes Beispiel, weil ne, du hast ja bei Spielzeit hast du unterschiedliche Sachen, ne, 600 Stunden, 1000 Stunden, und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die müssen ganz viele Spiele lange spielen für Platin-Trophäen. Aber dieses Spiel, das kannst du ja nicht mal speedrunnen. Das dauert so oder so 400 Tage.
Ja, das ist krass, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Interessant.
Das ist
Ja, ich
ja,
gucke mir
aber
gerade Bilder dazu auch an. Es sieht auch sehr lustig aus. Es ist ja auch von deutschen Entwickler tatsächlich. So wie ich das richtig hier sehe.
ja.
Und
Meine Frage
was,
an
wie
dich
verbringt.
wäre, meine Frage an dich
Ja?
wäre, würdest du in dieses Spiel, wie oft würdest du dieses Spiel spielen, wenn du weißt, es dauert 400 Tage und du müsstest es eigentlich auch nicht spielen? Du könntest jetzt in also nicht anderthalb Jahren, sondern in einem Jahr und etwa 40 Tagen könntest du noch mal reingucken und das Ende sehen. Wie oft würdest du das wahrscheinlich spielen?
Das klingt für mich wirklich wie einerseits eine total spannende Erfahrung und andererseits wie eine absolute Katastrophe ans Spiel, weil das halt so in die Länge geht. Es kommt halt total drauf an, was es mir spielerisch halt bietet, also was man noch da alles machen kann. Und ich glaube, davon würde ich es dann halt abhängig machen, wenn es irgendwie coole Sachen sind. Ich meine, man verbringt ja gern mal in bestimmten Videospielen mehrere hundert Stunden oder. Also wenn ich mir Elden Ring angucke, habe ich da auch schon irgendwie 400 Stunden oder in Stardew Valley auch mehrere hundert Stunden. Also das kann schon, es ist nicht mal ansatzweise so viel wie die 400 Tage in Echtzeit, aber ja, das würde ich halt sehr stark davon, glaube ich, abhängig machen. Aber ja, ich könnte mir das niemals vorstellen, dass man das, also ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich irgendwie zu Ende spielen könnte. Vor allem gibt es dann auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber gibt es da irgendwie dann was Besonderes oder passiert irgendwas dann nach diesen 400 Tagen? Weiß man
Anscheinend soll
das?
der Höllenfürst dann zurückkommen, und je nachdem, wie du gespielt hast, hast du auch unterschiedliche Enden. Und das stelle ich mir sehr frustrierend vor, wenn du eigentlich mal unterschiedliche Enden in diesem Spiel sehen willst und du müsstest quasi dann nochmal 400 Tage warten, um ein
Oh
anderes Ende
Gott.
zu sehen.
Das ist ein absoluter Albtraum.
Boah, es ist irgendwie Schiss, ne, wenn man sich das anhört und dann denkt, wenn die eigene Hirnfestplatte darüber nachdenkt, dann, das ist ja, ich kann ja sagen, ein Gedanke, der mir Angst macht, ist immer derjenige, dass das Universum unendlich ist. Das will meine Festplatte einfach nicht begreifen, ne? Dass das Universum unendlich ist. Es gibt einfach kein Ende. Du könntest ewig weiterfliegen. Und das andere ist dieses 400 Tage. Ich würde immer denken, ja, komm, ich krieg den Fürst irgendwie hin, dass er früher kommt. Nein, der kommt erst in 400 Tagen. Und du könntest auch die Zeit mit Lesen verbringen. Ehrlich, ich würde das, glaube ich, jeden Tag mal 10 Minuten spielen, die ersten 2 Wochen, und dann würde ich es vergessen, dass ich es habe.
Ja, absolut. Es ist ein cooles Experiment, aber ich glaube, ich könnte, also ich würde es auch wahrscheinlich, genau wie du sagst, kurz reingucken, dann noch mal sehen, was man da rausholen kann, aber irgendwann wird man sich denken, okay, ich habe noch 400 andere Spiele, die ähnlich viel Zeit vielleicht brauchen oder, naja, auf jeden Fall viel Zeit benötigen, und dann würde ich auch mich dem lieber widmen und sagen, ja, war interessant, The Longing, aber ist jetzt auch gut.
Ja. Das ist also eine, du könntest ja an jedem Tag quasi ein anderes Spiel spielen, oder du stellst dir einen Wecker, weißt du?
Ja. Ey, vielleicht gibt es da so krasse Leute, die das da so richtig drin sind und so eine Community aufgebaut haben und sich dann auch austauschen. Weißt du was spielerisch drüber? Also was man da so macht, ist es wenigstens, also wenn man das dann mal spielt, hat das coole Aspekte oder ist das auch relativ?
Es hat natürlich, es ist halt so ein cozy Game und du musst halt dem kleinen, du spielst halt so einen kleinen Mini-Dämon, ne? Und du musst halt gucken, dass der mit seiner Einsamkeit halt klarkommt. Du leistest ihm quasi Gesellschaft und du kannst halt auch Dinge sammeln, du kannst erkunden. Also es gibt schon was zu spielen, aber es ist halt genau dieses Phänomen, ne, dass man es schon spielt, indem man es besitzt, und dass man es schon spielt, indem man einfach nur abwartet. Mhm. Und ich würde ihn ungern irgendwie 400 Tage nur auf seinem blöden Sessel sitzen lassen, ne? Aber dann sind wir, glaube ich, schon bei so einer Extremvariante von Tamagotchi angekommen. Ne? Es gibt ja Leute, die haben Tamagotchi heute noch. Ne? Also ich weiß nicht, ob du Tamagotchi kennst.
Ja, kenne ich.
Ja. Ja, die füttern dieses kleine Elektroteil ja bis heute, aber 400 Tage lang auf so einen kleinen Dämon aufzupassen, ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich nie vorbeigucken könnte. Und das ist irgendwie eine sehr interessante Beziehung, dass du weißt, dass das irgendwie so ein Lebewesen ist, mit dem du jetzt eine 400-tägige Beziehung anfangen musst. Boah, mein Kopf ist jetzt schon überfordert.
Ja, ich sehe gerade einen Reddit-Beitrag, wo hier steht, The Longing is the closest thing to a perfect game I've ever seen. Und ich denke mir nur so, okay, fuck, vielleicht ist es doch ganz gut und cool.
Da haben sich wahrscheinlich schon eine Religion drumherum gebildet. Ne? Ich habe öfter mal so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin sehr gespannt auf dein extremes Beispiel und ob du jetzt einen extremen Moment oder ein extremes Spiel nennen wirst, aber es gibt diese Spiele, die mein Verständnis von Gaming komplett verändert haben. Und das ist auch für mich eines dieses, auch wenn ich alleine sich davon weiß, denkt schon, krass, wozu Gaming fähig ist. Da hätte ich nie mitgerechnet, dass sowas existiert. Wenn ich dich frage, was war dein extremster Moment, beziehungsweise was ist das extremste Spiel, das du kennst? Wie würdest du darauf antworten?
Ich will kurz noch auf deinen Punkt eingehen mit diesem Extremen in Videospielen generell, was das auslöst und auswirkt, weil ich Gefühl habe, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir irgendwie so Spiele haben, die sowas mal testen, egal in welche Richtung, in welche Emotionen das jetzt auch geht, aber dass wir sowas halt, wie auch bei Filmen quasi schon und bei anderen Unterhaltungsprodukten oder wie auch immer, dass es da immer so in dieser Kunst quasi immer so Sachen gibt, wo halt getestet wird. Klar, es gibt auch dann so geschmacklosere Richtungen vielleicht, oder wo man auch sagen kann, okay, das hat jetzt nicht viel was damit zu tun, dass es so die Kunst irgendwie weiterbringt oder irgendwas testet. Also, keine Ahnung, wenn ich da jetzt auch im Filmbereich denke, an sowas wie so krasse Horrorfilme, die sehr brutal irgendwann sind und wirklich kein Tabuthema haben und so weiter. Genau, aber an sich so halt so Experimente wie jetzt The Longing zum Beispiel ist ja wirklich auch so einfach eine Idee, die es so vielleicht nicht gab, und man hat es halt versucht, jetzt das umzusetzen, finde ich schon ganz, ganz cool und wichtig, ja. Für mich, also was mir halt gleich einfällt bei Extrem, ist halt immer auch irgendwie gleich, wie du siehst, habe ich es auch schon erwähnt, sowas, was so in Richtung vielleicht Horror geht oder irgendwas, was brutal ist. Ja, besonders in Videospielen finde ich das auch immer intensiv und schlimm, weil du ja irgendwie ja auch ein bisschen involviert bist. Anders als in einem Film, Film kann natürlich auch realistischer sein, weil es halt echte Menschen sind, die du siehst und nicht programmiert alles, aber genau, ich finde, in einem Videospiel ist das schon, also ich persönlich finde, habe mehr Angst in einem Videospiel, glaube ich, also in einem Horrorspiel, wenn es gut gemacht ist, als bei einem Film, der gut gemacht ist. Also ein guter Horrorfilm, und weil man halt da so involviert ist und man den Charakter steuern kann.
Man kann aber extrem halt auch unterschiedlich auffassen, ne? Ich biete dir zum Beispiel, und ich bin interessant, wenn ich dir die Frage immer öfter stelle, was ist als nächster Aspekt, den du bei der Dimension extrem herausnimmst? Wir können natürlich auch eine der einfachsten Dimensionen zum Beispiel nehmen, Größe von Open Worlds. Ne, das zum Beispiel. Also die, was ist so die extremste, größte und Open World? Ich habe das rausgesucht tatsächlich. Und es bleibt unangefochten, einfach No Man's Sky, weil No Man's Sky über 255 Galaxien verfügt. Und ich hatte eigentlich gedacht, Starfield sei größer, aber selbst Starfield ist noch kleiner als No Man's Sky, weil Starfield halt nur so um die 1600 Planeten hat. Und ich mag mir das auch in meinem Kopf gar nicht vorstellen. Ich sage aber auch gleichzeitig, Starfield scheitert vor allem an seiner großen Open World, weil man das, also Größe heißt halt einfach nichts, ne? Also du musst ja ein Videospiel mit Inhalten füllen und nur weil eine Open World groß ist, das war ja damals in den letzten 10 Jahren ging es immer darum, ja, wir haben noch eine größere Open World und so. Mhm. Und irgendwie hat da keiner mehr Bock drauf gehabt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte erstmal, das Größte wäre Minecraft gewesen, aber stimmt, No Man's Sky, ja. Ich glaube, Minecraft war aber auch so abartig groß, oder? Wenn ich mich da nicht irre, irgendwie.
Das ist 1,5 Milliarden Quadratmeilen anscheinend. Das müsste man jetzt umrechnen. Das Interessante an Minecraft war ja damals, das hatte ja an sich keine Spielgrenze, das konntest du ja immer weiter, ja immer weitergehen und das hat dann irgendwann PCs überfordert, weil, und mittlerweile ist es jetzt so gedeckt, dass es in einem bestimmten Rahmen bleibt und du dann irgendwann mal auch an eine Grenze kommst. Es gibt aber auch Menschen, die diese Grenze überschritten haben, aber selbst da fängt das Spiel dann an kaputt zu gehen. Dann triffst du halt auf die, ich glaube, die haben sogar einen Namen, die Everlands oder so. Aber auch das finde ich spannend, dass Leute angefangen haben zu dokumentieren. Ich gehe jetzt mal in Minecraft los und mal begleitet mich einfach mal, wie lange ich es schaffe.
Krass. Ja, das finde ich auch ein ziemlich spannender Aspekt, den du da ansprichst. Auch No Man's Sky habe ich auch tatsächlich gespielt zum Release ein bisschen damals, wo es halt noch nicht so geil war. Und danach habe ich es halt nie wieder angefasst, auch als die es dann total optimiert haben. Und man hört ja jetzt von No Man's Sky halt wirklich nur das Beste eigentlich. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwie Erfahrungswerte oder hast du mal das so richtig erlebt von dieser, also hast du diese Größe mal richtig erlebt hautnah oder hast du auch nur so davon gehört?
Was ich total spannend finde bei No Man's Sky ist ja diese, das wird ja alles durchgespielt, ne? Du kannst ja nicht sagen, ich steuere jetzt diesen Planeten an und dann siehst du eine Zwischensequenz und dann bist du auf diesem Planeten gelandet. Nein, nein, du fliegst wirklich durch die Atmosphäre durch und landest dann auf diesem Planeten. Und das fand ich total beeindruckend. Wenn ich dann News dazu geschrieben habe, durfte ich dann immer feststellen, okay, die haben jetzt schon was für 40, 50 Updates, was ist alles in diesen Spielen drin? Und ich glaube, das Einzige, was mich an diesem Spiel stört, ist, es hat ja nicht wirklich eine Handlung. Ne? Es ist halt da wirklich mit Minecraft auch vergleichbar. Es geht darum, dass du halt Planeten besiedelst, Ressourcen craftest und dann dich weiter in die Welt hineinbegibst. Und da hat mir halt immer eine Story persönlich gefehlt. Aber ich fand das total cool, mal auf so einem Planeten zu landen. Dann hast du da Tiere und dann vielleicht auch mal einer anderen Seele zu begegnen. Also wir beide werden höchstwahrscheinlich nicht, solange uns nicht irgendein Milliardär einlädt, wir werden wahrscheinlich nie in den Weltraum fliegen. Aber Gaming ist bereits dazu in der Lage, so etwas mal zu simulieren. Ne? Ja. Und das war einfach augenöffnend, fand ich. Wow.
Ja, das finde ich, also das ist auch mega cool, dass man mal dieses Thema mit dem Universum mal so angeht und wirklich das versucht, so gut es geht, realistisch darzustellen und wirklich auch, und ich mag das auch, dass du da wirklich nicht diese Cutscenes dazwischen hast, sondern dann zu diesem Planeten auch wirklich fliegen musst, also wie du es beschrieben hast. Und ich glaube, bei Starfield war ja auch so ein bisschen die Kritik, dass da oft auch so Cutscenes waren oder irgendwie unterbrochen hat, diese Erfahrung. Und ja, ich kann es vielleicht irgendwie auch nachvollziehen, vielleicht warum man mal da eine Cutscene einbaut, aber ja, keine Ahnung, irgendwie ist es dann doch ein bisschen zu generisch und irgendwie dann doch nicht irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum No Man's Sky jetzt immer noch irgendwie relevant ist, also klar, auch mit den Updates und so, aber auch, dass sie es jetzt hinbekommen haben, dieses wirklich, wir haben wirklich diese große Welt. Ich weiß noch, bei diesen ganzen Interviews von dem Entwickler am Anfang, bevor das Spiel rauskam, der das ja noch total so auch, das war ja irgendwie das Verkaufsargument, diese Größe des Universums und so. Und finde ich auf jeden Fall, ist wirklich ein interessantes Extrem und kann ich nachvollziehen.
Ich finde Starfield ist einfach, also wenn wir von extremen Kategorien sprechen, würde ich sagen, Starfield ist da mit Abstand das leerste Spiel, also das absolut leerste Spiel. Der größte Endgegner, den du in Starfield hast, ist die Langeweile in Person, ist sie selbst. Ne? Da würde ich, glaube ich, 400 Tage eher in The Longing verbringen als 400 Tage in Starfield. Überlege ich, ob ich das wieder zurücknehme? Nee, ich nehme es nicht zurück. Ich habe mal nach dem Gegenbeispiel gesucht und da wirst du natürlich nichts finden, was die kleinste Open World ist oder sagen wir mal die kleinste Spielwelt, weil ich meine, wahrscheinlich Pong. Pong besteht aus einem Tisch, also aus einer Tennisfläche. Hast du ein Spiel, was dir einfällt, wo du sagst, das war dir schon immer irgendwie zu klein? Also hast du dich eingeengt gefühlt? Das ist das Spiel, bei dem du gedacht hast, boah, ich will eigentlich hier eine Open World haben.
Ja, muss ich überlegen. Ja, okay, also wenn man jetzt so an die Anfänge von Demon's Souls und Dark Souls so denkt, da hat man schon so die Vorstellung gehabt, boah, wie cool wäre das, wenn es noch so eine richtig offene Welt wäre. Gleichzeitig war das eigentlich auch ganz cool, dass es so schlauchartig war und ineinander so verbunden war alles. Ja, wahrscheinlich waren es irgendwie so alte Spiele, als ich noch jünger war oder so, wo man dann noch irgendwie einfach begrenzt war oder irgendwie, genau, in seinem Handlungsspielraum jetzt nicht so viel machen konnte. Vielleicht waren es auch so Spiele wie also Mario 64 zum Beispiel, muss ich jetzt dran denken, das jetzt trotzdem damals natürlich krass war und viele coole Welten hatte, aber ich glaube, da hätte ich mir auch sowas vorgestellt wie irgendwie was Großes, Offenes oder so irgendwie, dass man mit Mario einfach irgendwo rumlaufen kann durch die Gegend und genau, oder auch vielleicht bei den, ja, also GTA 3 war damals ja auch schon eigentlich ziemlich groß und das war ja eigentlich genau das, was einen geflasht hat, so, aber ich glaube, auch schon damals hat man sich vorgestellt, okay, wenn das möglich ist, was könnte noch in einigen Jahren passieren, vielleicht wird es irgendwann, da hatte ich auch immer so Vorstellungen von, okay, kann man irgendwann wirklich in jedes Haus reingehen bei GTA oder
ja,
so, also diese Dimensionen wurden dann im Kopf größer, dass man gesehen hat, okay, das ist möglich, dann, also ich glaube, bei solchen Spielen, wo man schon so gesehen hat, okay, das ist schon jetzt der Next Step, das heißt, es könnte sogar noch krasser werden. Ja, so.
Interessant, dass du davon, also dass du gerade bei der Größe auch den Aspekt Detail mit reinbringst, ne? Oder vielleicht auch Inneneinsicht, ne? Dass man das, was man sieht, auch komplett betreten kann. Ich meine, klar, bei Rennstrecken hast du halt viel Kulisse, da kannst du nicht rein. GTA ist halt mehr so ein Stadtsimulator. Ich finde, Skyrim war immer schon, oder sagen wir mal, die Elder Scrolls war noch nie ein Stadtsimulator. Selbst Städte sehen bei denen aus wie Dörfern. Aber du kannst ja so gut wie in jedes Gebäude rein. Und stimmt, das hat mich damals auch irgendwie geflasht, ne? Dass das auch ein Raum ist, den man betreten kann. Das ist nicht eine Kulisse ist und dass jeder Raum noch eine Geschichte hat und jeder Bewohner, jede Bewohnerin hat einen Tagesablauf und die haben eine eigene Geschichte und die kann ich ansprechen und ich fand diese Vernetzung von all diesen Geschichten und dass alle Personen immer auf die Welt reagiert haben. Selbst wenn ich Skyrim heutzutage eigentlich als sehr klein empfinde, finde ich, dass da auf sehr wenig Raum doch sehr, sehr viel passiert.
Mhm,
ne?
Ja,
und
das ist,
ich wollte nur sagen, ich habe oft, wenn ich zum Beispiel bei GTA bin und auf dem Wasser bin, also hat mich vor allem immer genervt, du hattest früher immer diesen Punkt mit, die Brücken sind zerstört, du musst erstmal weiterspielen, bevor die Brücken dann wieder erneuert werden. Und dann, wenn ich auf dem Wasser war, wollte ich auch immer irgendwie in die Grenze reinfahren und irgendwann kamst du ja einfach nicht mehr weiter. Ich glaube, das habe ich früher als Kind immer total gerne ausprobiert. Wo endet gerade diese Welt?
Ja, geht mir genauso. Und das war immer so ein bisschen demotivierend. So, okay, verdammt, ich muss erstmal noch weiterspielen, bis ich die zweite Stadt hier betreten kann und so. Ja, genau.
Aber ich glaube, so ein Spiel, wo ich dachte, das ist mir nie zu klein, das ist tatsächlich Deus Ex Human Revolution oder Mankind Divided, denn das ist kein Open-World-Spiel. Du kriegst wirklich nur Mini-Areale, aber da kannst du viel, viel machen. Und auch da dachte ich mir manchmal, es wäre natürlich cool, jetzt noch eine andere Stadt zu sehen, aber lieber habe ich dann so ein kleines Gebiet mit sehr vielen Details, als wenn ich halt so das 500. Ubisoft-Dorf in einem historischen Zeitalter habe, wo halt einfach nichts passiert und das Einzige, was ich machen kann, ist Leute umreiten. Ne?
Ja, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich war vielleicht einer der wenigen, der jetzt nicht immer so nach dieser großen Welt immer gesucht hat oder eine große Welt in einem Spiel haben wollte, dass es immer größer und größer werden sollte. Also klar, es gab irgendwann der Moment, wo, das war so diese PlayStation 3, Xbox 360-Ära, wo dann viele Open-World-Spiele auch kamen, so mit Assassin's Creed dann, ne, und oder Just Cause oder irgendwie sowas,
ja,
oder Far Cry,
ja.
Ne, da hat, finde ich, Open-World dann so wirklich diese Größe erreicht, wo ich dann aber gemerkt habe, boah, ich glaube, ich bin jetzt schon satt, diese großen Welten waren schon für mich groß genug und ich glaube schon da so, also es war vielleicht so rund so 2009 oder 2010 oder so, da war schon der Punkt bei mir erreicht, wo ich gesagt habe, okay, also noch größere Welten sind jetzt für mich kein Argument mehr, wo ich sagen würde, oh, das reizt mich, sondern jetzt geht es wirklich eigentlich um andere Qualitäten, ob es das Spielerische ist, die Inhalte, wie die Welt gefüllt ist, es kann auch ruhig eine kleinere Welt wieder sein. Also ich hatte da früh, glaube ich, schon echt genug gehabt von diesen, also allein wenn man die Assassin's Creed-Teile schon alle gespielt hat, das war ja schon
richtig
der Wahnsinn, wenn man so Rom hatte und Florenz und das war ja alles schon so krass detailliert und so, ja, an Bei mir war die Grenze da schon früher erreicht, muss ich sagen.
Als das Open-World-Zeitalter begann, hattest du eigentlich schon genug. Ja. Genauso wie du schon sagtest, andere Qualitäten. Ich präsentiere dir noch eine andere Qualität im Bereich des Extremen. Ein chinesisches Spiel, das tatsächlich mittlerweile auch runtergenommen worden ist. Also es war anscheinend zu China-kritisch oder der Entwickler ist pleite gegangen oder das Studio wurde von einem anderen aufgekauft. Bis heute sind die Hintergründe unglaublich diffus und nicht durchsichtbar, aber das erschien November 2022 und das heißt Nobody the Turnaround. Und da fängst du als eigentlich fast Obdachloser an, wirst auf eine Spielwelt losgelassen und musst jetzt Tag für Tag quasi um dein Überleben kämpfen, dass du halt genügend Geld hast, um dir ein Zimmer leisten zu können. Du musst halt Minijobben und du musst mit Minijobben genug Geld sparen, damit du dir eine Wohnung kaufen kannst. Du musst Ausbildung absolvieren. Und es war für viele so das Sims Dark Souls. Und ich tatsächlich besitze die Version. Ich kann das tatsächlich auch noch spielen. Ich habe es damals getestet. Mittlerweile kann man es nicht mehr spielen. Man kann es auch nicht mehr kaufen. Und die Leute, die es natürlich gekauft haben und eigentlich neue Updates erwarten, die kriegen auch keine mehr. Also da hat sich der Entwickler auch komplett zurückgezogen. Dieses Spiel war auch sehr gesellschaftskritisch. Hast du schon mal von Nobody the Turnaround gehört?
Nee, überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Nee, wann erschien das so?
November 2022, also am Ende der Pandemie.
Ah, okay. Ja, also finde ich, ich muss sagen, wenn wir jetzt so über so experimentelle Spiele auch reden, also die auch diese Extreme halt suchen oder einfach was anderes machen, ich finde sowas immer so cool. Also ich liebe sowas also auch bei Filmen oder so oder anderen Sachen, aber ich finde es so cool bei Videospielen, wenn es einfach was anderes macht, was Eigenes. Und manchmal ist es auch vielleicht nicht gut und nicht geil, aber ich schätze immer dieses, wir wollten einfach mal eine eigene Idee präsentieren oder irgendwie mal dieses Thema, was man schon kennt, ein bisschen anders darstellen. Also zumindest so ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht so viele Spiele, die so Sims-mäßig sind, aber in so eine eher, wie du gesagt hast, Souls-mäßigen Art, also von der Schwierigkeit und wie man anfängt, losgeht.
Das ist, ne, weil die meisten, also weil natürlich können wir jetzt auch darüber sprechen, was ist jetzt das extremste Survival-Spiel? Und ich finde, was das besonders langweilige an Survival-Spielen halt ist, sie sind irgendwie immer im Dschungel. Sie sind immer in der freien Natur. Und ich finde, allein schon so in der Gesellschaft zu überleben, ist finde ich meiner Meinung nach schon heftig genug. Ne? Also Green Hell wird hier vor allem immer als eines der, also der, das extremste Survival-Spiel genannt. Und du brauchst irgendwie auch 90 Minuten fürs Tutorial. Und da spielst du unter normalen Bedingungen und musst halt Wunden versorgen und solchen Kram, ne? Das, wie gesagt, das reizt mich dann irgendwie weniger. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du spielst so einen Typen, ne, der an einer Busstation ausgesetzt wird, du kannst das Spiel auch sofort schon beenden, indem du einfach vor den Bus rennst, dann ist das Spiel schon vorbei. Und dann wirst du quasi, dann fängst du deinen Job an, du wirst ausgebeutet und du hältst das halt durch, weil du denkst, ah, ich will mich jetzt nicht beschweren, vielleicht wird das für mehr Probleme sorgen. Und irgendwann siehst du die Möglichkeit, dass du quasi so einen Idioten verpfeifst und dann sagt der Chef, oh, gut, dass du den verpfeift hast und so. Aber all diese Dynamik, ne, und immer zu überlegen, oh Gott, ich habe nur diesen einen Tag und ich muss gucken, dass ich halt abends wieder genügend Energie, genügend Geld habe, um zu übernachten, weil ich sonst ausgeraubt werde. Allein so viele verschiedene Situationen. Ich finde sowas ultra cool. Es ist letztendlich total grindy irgendwie ausgefallen. Ich glaube, um das halt interessant zu halten, muss man halt auch für genügend Überraschungen sorgen. Was sie letztendlich nicht geschafft haben. Aber ich finde dieses Konzept, finde ich cool. Also gib mir auch mal ein schweres Sims, gib mir nicht ein Sims, wo es immer nur darum geht, dass ich Hauptsache nicht die Wohnung abfackle.
Und wo ich auch relativ schnell an Reichtum gelangen kann oder relativ wohlhabend einfach das Spiel spielen kann. Also das finde ich auch cool, das ist ein bisschen so Kapitalismus realistisch, aber gezeigt wird auch mal.
Ja. Ich gebe dir ein extremes anderes Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, wie tief steckst du in GTA Online drin?
Ja, hab's ein bisschen gespielt am Anfang auch, also GTA 5 genau, aber hab's dann eigentlich so nach einem Jahr, glaube ich, dann nicht mehr weiterverfolgt. Also ich bin da gar nicht mehr jetzt drin, so muss ich sagen.
Und ich fand das total spannend, ne? Weil als es rauskam, der Multiplayer, ne, alle Leute waren ja erstmal totale Normallos, ne? Keiner hatte Geld. So, und dann hast du halt mal Kopfgeldaufträge gemacht und dachtest dir so 1,5 Millionen für einen Panzer, oh Gott, das werde ich ja nie schaffen, ne? Du warst dankbar, wenn du mal dein Auto ein eigen nennen konntest, du warst dankbar, wenn du in der Garage schlafen konntest. Und dann habe ich das ja auch, ne, gespielt, dann gab es die Heist und es gab immer mehr Missionen und immer mehr Geld. Und wenn du das mal lange Zeit nicht gespielt hast, Und das, was mir halt passiert ist, weil irgendwann gab es keine Update mehr für PS3. Und dann bin ich ganz spät erst wieder auf die PS4 eingestiegen und ich habe mich echt wie ein Rentner gefühlt, weil das hat sich ja in all diesen Jahren seit 2013 so krass geändert. Mein Handy ist komplett detoniert im Spiel, weil es so viele Nachrichten bekommen hat. Es gab jetzt eine Arena, es gab jetzt irgendwie, du konntest so eine Weltuntergangsbasis haben, womit du halt für Geld konntest du eine Rakete auf irgendeinen Spieler auf der Map abfeuern. Und die Leute hatten halt gigantische Summen an Geld und so einen Panzer hast du hinterhergeworfen bekommen. Du hast sogar in diesem Spiel $1 Million einfach im Monat geschenkt bekommen, dafür, dass du es gespielt hast.
Wahnsinn. Ich kann mich nur erinnern, dass ich bei GTA Online, ja, ich fuhr durch die Stadt rum, hab so ein paar Missionen gemacht, hab so Autorennen irgendwie gemacht gegen andere. Das war so das Höchste der Gefühle. Und ja, ich hab das so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie abgefahren das geworden ist mittlerweile und so. Man sieht ja mal so hier und da Videos oder keine Ahnung. Aber das ist ja der Wahnsinn. Aber es ist ja interessant, wie GTA 5 eigentlich mit so einem Online-Modus gestartet ist, der so fast nichts bot eigentlich, also schon ein bisschen was, aber eigentlich ist das, wenn man das jetzt so sieht, denkt man sich so, okay, das ist ja eigentlich, das kannst du ja heute nicht so anbieten mehr im Grunde und was aber jetzt daraus geworden ist und daraus haben die auch viel Geld wahrscheinlich gemacht, das ist auch ein Extrem, glaube ich.
Weißt du, du hast so eine Hölle voller reicher Gangster und Krimineller oder eine krimineller Person und die haben alle keine Ahnung mehr, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Und dann hofft man immer nur, dass Ubisoft, beziehungsweise Rockstar, wow, wie kam ja Ubisoft wieder dazwischen, dass Rockstar einfach neue Autos droppt, damit die kaufen können, damit die ihr Geld ausgeben können. Das ist so das Konterbeispiel zu Starfield, ne? Während Starfield komplett langweilig ist, es geht ja online irgendwann super langweilig geworden, weil es da eine komplette Inflation gegeben hat.
Das ist auch mal, das könnte auch mal ein Video wert sein, sich mal diese ganze Welt im GTA Online anzuschauen und die ganzen Sachen, die da passieren und die Leute und ziemlich abgefahren.
Sei es dir geschenkt oder mir geschenkt, mal gucken, wer schneller ein Video macht oder ob wir zusammen eins machen.
Klingt gut.
Ich hab mich mit so vielen verschiedenen extremen Aspekten auseinandergesetzt. Ich meine, wir haben letztens schon über Frostpunk gesprochen und ich denke mal, es ist so das Spiel mit den extremsten Minustemperaturen. Ne? Du musst das Stürmen von minus 120 Grad aushalten. Ich präsentiere dir noch eine andere extreme Variante, bevor ich dich erneut frage, was du noch unter extrem verstehst. Hast du schon mal von Pathologic 2 gehört?
Pathologic?
Pathologic.
Ja, ich glaube schon. Doch, davon habe ich auf jeden Fall gehört. Teil 2, meintest du, ja?
Ja.
Ja, doch. Also ich kenne es vom Namen, aber ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig mir jetzt. Also ich habe es nicht gespielt, auf jeden Fall. Ja, aber ich kenne das. Also es sagt mir auf jeden Fall was. Hab auch mal Videos drüber irgendwie gesehen.
Mhm. Um euch auf den, auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn ihr dieses Spiel googelt, Pathologic 2, dann werdet ihr auf Reddit zu hören bekommen, es ist vollkommen okay, wenn die ersten 20 Stunden absolut frustrierend sind. Ihr macht nichts falsch. Dieses Spiel ist einfach die Hölle. Und ihr spielt da einen Pestarzt, der auf eine Siedlung aufpassen muss und schauen soll, dass er die Pest eingedämmt bekommt. Und das ist so gut wie unmöglich. Es ist ein Survival-Spiel, es ist ein Horrorspiel, es ist ein Open-World-Spiel, es ist ein Story-Spiel. Ich habe damit angefangen und das Faszinierende am Anfang ist, du reist mit dem Zug. Also erstens, das Spiel fängt mit dem Ende an, dass du quasi siehst, wie es an Tag 12 aussieht. Dann wird in die Vergangenheit zurückgespult und dann fährst du mit dem Zug überhaupt erstmal in diese Stadt rein. Und du hast auf dem Weg dorthin hast du schon 4 Albträume hintereinander, die du spielen musst. Und es macht mich so super neugierig, das zu spielen. Und ich glaube, die Variante, die ich hierfür wählen würde, wäre, ich würde das mal 5 Stunden spielen, dann abbrechen und dann wieder erneut spielen. Also, dass ich quasi mit jedem Run klüger werde, weil ich glaube, wenn ich das so als Noob bis zum Ende spielen müsste, ich glaube, ich würde mich damit nicht wohlfühlen.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, was ich hier gerade über Videospiele noch erfahre und lerne. Es ist wirklich heftig, ja. Was für ein Spielprinzip ist es? Also spielt man das aus der Ego-Sicht? Ist das,
aus der Ego-Perspektive.
Ah, okay, ja. Also nee, aber ich habe mal, glaube ich, kennst du H. Bomber Guy? Den YouTuber?
Also ich dachte, ich müsste jetzt nach einem Spiel suchen. Nein, okay. Nein, kenne ich nicht.
Ja, der macht so coole Essays und der hat, glaube ich, zu dem ersten Teil oder so auch mal ein langes Essay gemacht. Das habe ich, glaube ich, kurz gesehen. Deswegen sagt mir das was. Aber ja, spannend. Also habe ich wirklich sonst nie getestet oder richtig erlebt. Aber klingt auch für mich auf jeden Fall nach etwas, was ich mal testen würde, doch.
Ich meine, also gerade ihr Dark Souls-Menschen, ihr seid ja, ihr wollt ja auch unbedingt schwer haben, aber dass es halt auch gleichzeitig ein Storyspiel ist und dass du halt jeden Tag damit verbringst, ne, an den Betten vorbeizugehen und jeden Tag entscheiden musst, welche Person, bei welcher Person noch Hoffnung besteht und welche nicht. Und ich finde, also ich meine, Frostpunk ist ja irgendwie leichter zu erleben, weil du ja alles aus der Vogelperspektive wahrnimmst, ne? Mhm. Du tätigst dann Entscheidungen, liest dann so, eine Person ist gestorben und denkst dir so, ja, okay, gut, das ist, also, ne, ich kann mich davon distanzieren, ne? Aber wenn du dir überlegst, bei Pathologic spielst du irgendwie so ein ähnliches Szenario, aber du bist in der Ego-Perspektive direkt vor Ort. Oh, gut, dass das nur ein Videospiel ist.
Oh, wirklich.
Heftig. Spannend. Wow. Habe ich tatsächlich auch für PS4? Also gibt's nicht nur für Steam? Also meistens, wenn solche Spiele, meistens, ich finde gerade so, der experimentellste Scheiß ist halt immer dann nur Steam, ne? Das finde ich dann schade, weil ich würde es dann gerne auf der Konsole spielen und finde es ganz cool, dass es das auch für die Konsolen gibt. Ich glaube, nur auf Englisch. Genau, nicht auf Deutsch unterstützt. Das ist eine Schwierigkeit, die noch hinzukommt. Aber
kommt auch
irgendwann.
Aus Russland. Interessant, ja.
Irgendwann. Wenn ich weiterfrage, Kategorie extrem.
Also ich muss da auch immer natürlich an, also ich, mein Kopf ist immer noch so bei Horrorspielen. Das ist ganz schlimm. Aber wenn ich da jetzt auch so an, einfach an so Extreme denke im Sinne von, ja, dass ich mal auch von Spielen auch so richtig berührt, also emotional berührt wurde und dass die in mir so Gänsehaut auslösen und auch vielleicht in Verbindung auch mit was Traurigem oder was Melancholischem und so. Ich finde, das sind immer für mich ganz besondere Momente in Videospiele und machen auch für mich, glaube ich, oft auch dann Spiele aus. Also das ist dann für mich einfach ein sehr gutes Spiel, wenn ein Videospiel das immer hinkriegt, mich irgendwie sehr emotional zu berühren. Entweder ob es mit der Geschichte ist oder mit einem Moment einfach oder mit der Musik auch. Das sind für mich auch schon sehr krasse Extreme dann, weil das schaffen nicht immer sehr viele Videospiele. Also wenn ich jetzt so an, weiß ich nicht, Ubisoft oder so denke, da hatte ich jetzt nie so den Moment von, also auch wenn ich ein großer Fan von Assassin's Creed 2 war da jetzt kein Moment, wo ich dachte, oh krass, also jetzt als Ezio hier, keine Ahnung, den hier umgebracht hat, da hatte ich jetzt krass Gänsehaut oder irgendwie, also da hat es mich jetzt nicht so krass mitgenommen, das ist doch nur so ein Videospiel. Ich muss tatsächlich gerade jetzt an, keine Sorge, ich werde nicht spoilern, aber an Claire Obscure Expedition 33 denken. Das spiele ich gerade noch. Ich würde sagen, so vielleicht im letzten Drittel des Spiels oder relativ am Ende. Und ich habe ein Interview gesehen zu dem Spiel von den Entwicklern. Und die meinten auch, dass für die es ganz wichtig war, dass sie ich glaube, er hat sogar so beschrieben, extreme Emotionen hervorrufen wollten mit dem Spiel. Also mit der Story auch und mit den Charakteren. Und das ist, finde ich, denen auch wirklich gelungen. Also das hatte ich auch wirklich in dem Spiel. Und dass man also auch wirklich dann vielleicht auch eine sehr ergreifende Szene hatte oder was auch immer. Und das ist für mich wirklich ein Paradebeispiel, was so Videospiel angeht, was auch mit der Musik zusammen und alles. Also die schaffen es wirklich, extreme Emotionen abzurufen. Ob es auch was Lustiges ist, was Trauriges, generell Mitreißendes, irgendwas, was dich total einfach flasht, weil es so krass aussieht und so. Ich bin wirklich also dankbar für dieses Spiel und was so in der ähnlichen Kerbe schlägt, würde ich auch sagen, darüber habe ich auch mal, glaube ich, hier mit dir geredet, über das Spiel Shadow of the Colossus, was auch, finde ich, so auch eines der ersten Spiele für mich persönlich war, aber auch vielleicht für viele andere, was so wirklich dieses Emotionale in einem Videospiel rausarbeitet und sich auch auf dich überträgt, zusammen mit der Musik, der Geschichte. Also da ist alles, finde ich, passt einfach alles zusammen. Es ist so, so kohärent und du, das überträgt sich dann sofort. Du merkst diese Vision, die Macher hatten, das greift ineinander perfekt und ja, und löst deswegen auch dann diese Gefühle aus. So, manche Spiele kriegen das dann nicht so hin. So, wenn ich jetzt wenn ich an so andere, ich sag mal, narrative Spiele vielleicht denke, jetzt wie ein Heavy Rain oder vielleicht auch sowas wie Bioshock eher so in diese Richtung. Das waren auch coole Spiele, also da gibt es auch natürlich geteilte Meinungen, aber das waren auf jeden Fall interessante Spiele, die auch Extreme hervorgerufen haben, also auch wenn ich an Heavy Rain denke, aber es war jetzt nie so, dass ich wirklich also total ergriffen war jetzt von der Story von Heavy Rain oder bei Bioshock auch, wo ich jetzt wirklich komplett gefesselt war oder irgendwas bei mir Gänsehaut ausgelöst hat. Es war vielleicht atmosphärisch und ganz cool, aber es hatte nie diesen Step erreicht wie so ein Shadow of the Colossus oder wie eben Claire, ich sage einfach Expedition 33 oder...
Das ist, glaube ich, einfacher, ja.
Ja, Expedition 33. Oder auch sowas wie Last of Us, finde ich, geht auch eigentlich in diese Richtung. Red Dead Redemption 1, also das sind so Spiele für mich, die haben irgendwann bei mir so, also da hatte ich entweder Tränen in den Augen oder halt krass Gänsehaut, ich war von der Musik dann so ergriffen, also da stimmt es einfach alles, was so dieses Atmosphärische und Gefühlvolle angeht und das ist für mich halt auf jeden Fall ein Extrem, was diese wenige Videospiele nur schaffen, ja.
Ich finde gerade beim Thema Emotionen darüber, das haben wir schon mal angetastet, das Thema, aber ich finde, ich sag das dazu nochmal, es finde ich immer beeindruckend, dass wir immer, wenn wir sagen, ja, du musst die Menschheit retten, dass das tatsächlich gar nicht mal so viel Emotionen auslöst, selbst wenn das ein krasses Extrem ist, ne? Aber meistens ist es ja mehr so, dass wir einen einzelnen Charakter, eine einzelne Figur, es geht ja immer nur um Einzelschicksale, ne? Und das geschieht auf dem kleinsten Raum und sei es auch nur so eine kleine Geste oder so. Und das auch für sowas nicht mal viel sein muss, sondern echt so Subtilität. Man muss irgendwie, das ist schwer zu sagen, diese Spiele müssen irgendwie Seele haben. Und ich glaube, so ein Spiel, was mich da total ergriffen hat, wäre ja auch eher Life is Strange, das, was natürlich ähnlich wie in Heavy Rain funktioniert. Ja. Aber ich finde, Life is Strange macht noch mehr mit seinen Charakteren, während du bei einem Heavy Rain mehr merkst, okay, das ist jetzt ein Thriller-Plot. Es muss ja unglaublich spannend sein. Und das Spannendste gerade an Life is Strange ist, dass man sich für die Menschen, die du dort triffst, fühlst du dich verantwortlich. Und du möchtest denen auch helfen. Und du kannst die Zeit manipulieren und du willst auch, dass du die Zeit so manipulierst, dass du ihnen hilfst. Und es ist für dich super schwer zu verstehen, dass das letztendlich denen nicht hilft. Und das finde ich, also ne, wenn ich mich dann so in diesen Spielen wiederfinde und so verantwortlich für diese Leute fühle, das ist ein tolles Gefühl. Ich kann hier noch tatsächlich einwerfen, Forgotten City, wozu demnächst hier auch noch ein Video kommen wird, empfehle ich euch dringend. Ein sehr interessantes Spiel, bei dem ihr mit einem Dorf in einer Zeitschleife gefangen seid und ihr könnt dieses Spiel so durchspielen, dass ihr alle Menschen aus dieser Zeitschleife retten könnt. Und es wird am Ende, das ist eigentlich kein Spoiler, es wird am Ende eine Szene geben, wo die sich quasi bei euch bedanken. Also falls ihr das schafft, überhaupt dieses Dorf zu retten. Und auch diese Szene ist so wholesome, ne? Und das ist so, ah, cool, ne? Dass alle Leute dir quasi applaudieren. Das gibt mir echt viel. Sowas muss man auch echt lange aufbauen und auch bei allem, was ich über Claire Obscure Expedition 33 gehört habe, ist es, glaube ich, die Stärke liegt daran, dass es wirklich eine Reise ist von Charakteren, die du kennenlernst und die du auch bis zum Ende begleitest und so kannst du halt Wert aufbauen, ne? Wenn dir ein Tod sehr viel bedeutet, dann liegt es daran, dass dir der Mensch, also, ne, dass der Mensch vorher sehr viel bedeutet hat, ne?
Ja, ich finde das einfach immer wichtig und schön auch, also es klappt natürlich nicht immer mit jedem Spiel und viele sind auch abgeschreckt, aber ja, wenn sich einfach ein Spiel so Zeit nimmt und wenn die Macher das gut einfach umsetzen, dann funktioniert das ja auch oft. Ich also wie du sagst, dieses, dass man mit denen dann wirklich diese Reise erlebt und dann ist man noch mehr mit Emotionen investiert in dieser Reise, in dieses Spiel. Und ja, und deswegen glaube ich, ist auch dann Expedition 33 so ein gutes Beispiel dafür, aber halt auch. Ja, auch so ein Red Dead Redemption spielst du jetzt auch nicht mal, also den ersten Teil jetzt zum Beispiel nicht kurz, sondern da bist du auch lange involviert, auch mit dem Charakter, also mit dem Charakter und den ganzen Leuten und die Geschichte und so weiter. Und ja, ich glaube, dass sich sowas entfalten muss, also klar, Shadow of the Colossus ist dann wieder so ein Gegenbeispiel, weil das Spiel geht unfassbar schnell, also du spielst es, das kannst du so in 4 Stunden durchspielen, aber das ist irgendwie... Ich glaube, da kommt es halt mehr auch einfach über die Atmosphäre, ohne jetzt, dass da was geredet wird oder gesagt wird. Also dieses klassische, erzählerische, ja.
Aber interessant. Das ist ein Moment, den ich, glaube ich, sehr oft erzähle, aber und ich möchte ein paar Momente mit dir teilen, dann kannst du einfach darauf reagieren. Ich empfehle euch weiterhin, wenn ihr mal wirklich eine sehr interessante Indie-Gaming-Erfahrung machen wollt, dann spielt Farlon Sales. Ist ein Indie-Spiel, bei dem ihr in der Postapokalypse ein kleines Männchen oder man weiß nicht, was es genau ist, aber man spielt ein kleines Geschöpf, das von seinem Vater oder ihrem Vater ein Gefährt erbt, eine Okomotive. Das ist ein Gefährt, das Müll braucht, um den in Treibstoff zu verwandeln. Und in diesem Spiel fährt ihr nur von links nach rechts und sammelt Müll ein, um dieses Gefährt zu benutzen. Und ihr würdet auch ohne dieses Gefährt nicht weit kommen. Und es gibt so, also dieses gesamte Spiel kommt ohne Musik aus und es gibt so einen Moment, da trefft ihr in der Nacht, es gibt auch Tag- und Nachtwechsel und Wetter, das ist total spannend, ihr müsst es auch permanent reparieren. Es gibt so einen Moment, da findet ihr ein Radio und ihr nehmt es mit und es läuft nur für 2 Minuten, kriegt es mal wieder Empfang rein und dann fahrt ihr so durch die Nacht und hört die Musik und dann stirbt es ab. Oh. Und ich finde es total interessant, dass von diesen 4 Stunden diese 2 Minuten, also ganz was ganz Besonderes sind. Das war so ein Moment, den hättest du verpassen können. Der wurde dir aber geschenkt, du hast ihn behalten und dann ist er weg. Boah, und das ist so
mega cool, ja.
Boah, das ist so eine Lehre, die das in dir hinterlässt. Mhm.
Und du spielst die ganze Zeit ruhig und still auch, meinst du?
Nee, also auch gefährlich. Oder? Es ist auch gefährlich. Es ist auch gefährlich. Aber, aber ich meine nur jetzt, um diese Reise.
Ich meine jetzt von den Hintergrundgeräuschen, also geht da viel ab oder ist da einfach nur so ein leises Windheulen und sonst nichts?
Ja.
Oder
ja.
Okay, ja. Das finde ich halt nämlich ziemlich krass dann, wenn dann plötzlich dieses Radio da kurz auflebt und das stelle ich mir total, ja. Hast mich sofort, ich kaufe das Spiel.
schon gekauft. Ja. Jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne und ich muss dem was zum Geburtstag schenken oder der Person, dann schenke ich jedes Mal Farlon Sales. Ich mache mir dann immer Gedanken, wenn es das zweite Spiel dann ist, aber ihr macht nichts falsch mit diesem Spiel. Das waren diese, also ne, es gibt ja auch Spiele mit extremer Spielzeit, ne, und so, bla bla bla. Aber das dauert halt nur 4 Stunden und ich dachte mir danach so, okay, dieses Videospiel hat irgendwas mit mir gemacht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat ganz gut getan.
Ja.
Ich schildere euch einen anderen Moment, weil der für mich extrem spannend ist. Und auch das hat nie wieder ein Spiel für mich geschafft. Das ist Apes Exodus aus den 90ern. Hört man relativ selten von heute. Das ist Oddworld. Das ist so eine sehr, sehr düstere Fantasy. Und ihr spielt halt quasi einen Alien-Jesus, der sein Volk retten muss. Und dieses Volk wird von einem anderen Volk quasi versklavt und tatsächlich sogar zu Pasteten verarbeitet. Also das ist eine krasse Kritik es macht sich sehr stark für vegetarische Ernährung. Das macht einen großen Kritik an der Fleischkonsumgesellschaft. Und das Spannendste ist, du bist am Ende in so einer Brauerei. Und dann leitest du die Selbstzerstörung ein dieser Brauerei. Und dann musst du auf dem Weg nach draußen, du bist das gesamte Spiel damit beschäftigt, deine Leute aus diesen Betrieben zu retten, indem du diese durch Portale durchschickst, ne? Falls du das kennst.
Ja,
und
ja.
Du musst dieses gesamte Level auf einem Countdown spielen, weil du musst ja auch noch nach draußen. Und das ist so ein interessantes Gefühl in dem Moment, so, ja, ich habe euch alle 300 gerettet, aber wen muss ich eigentlich noch retten? Ach ja, stimmt, mich. Und das Spiel geht echt bis auf die letzten 10 Sekunden hin. Du wirst erst in den letzten 10 Sekunden diesen Ausstieg finden und du wirst das letzte Portal für dich selbst verwenden. Und wenn du dann da durchgesprungen bist, das ist für mich jedes Mal, ich habe das schon 8 Mal bestimmt gespielt, jedes Mal in dem Moment lege ich den Controller weg, also ich schmeiß den dann quasi so weg und dann so, bam, durchgespielt. Und dann fliegt alles in die Luft, das ist so toll.
Ja, das ist so cool, dass du das erwähnst, weil das Spiel ist wirklich ein Kindheitsspiel bei mir. Also das habe ich wirklich auf der PlayStation 1 gerne gespielt. Und aber kam nie so wirklich sehr weit. Ich kam da immer, weil ich es einfach, ja, weil man als Kind noch nicht alles so richtig rafft und wie es funktioniert und irgendwie verliert man auch dann vielleicht die Geduld oder ich weiß es nicht mehr. Aber es hat mich immer schon sehr gepackt, auch diese Momente, wenn man auch die Kollegen, die man da unterwegs trifft, dann versehentlich doch tötet. Also indem man aus Versehen sie in so eine Falle reinrennen ließ, obwohl man sie eigentlich in dieses Portal reinrennen lassen wollte. Und das war dann immer so, ah fuck, daran habe ich gerade gar nicht gedacht, ich hätte noch diesen Schalter betätigen müssen und so. Und das als, also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich glaube, das war auch ein Spiel, das hätte ich nicht spielen sollen.
Und, nee, ich war auch viel zu jung. Ja, ja.
Aber da habe ich ganz krasse nostalgische Gefühle, weil, ja, das habe ich früher sehr oft noch gespielt und irgendwann kam ja auch dann so ein Remastered raus, was ganz cool war, was ich dann auch nochmal gezockt habe, aber habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe es irgendwie nie hinbekommen, das bis zum Schluss zu spielen, ja. Aber ziemlich cool.
Das ist so eine Alien-Jesus im Kampf gegen irgend so ein Alien-Volk voller Arschlöcher. Das ist ganz, ganz toll.
Ich kann mich noch
vor allem, wenn dir dann Waffen gibt, ne, wenn du dann zurückschlagen darfst, das ist so cool.
Ja, wo du auch die Gegner übernehmen konntest, so für einen Moment.
Ja,
ne?
Und
ja, auch dieser Anfang fand ich immer noch so, so richtig, das hat richtig Spannung bei mir ausgelöst damals, wo der halt das erfährt, dass die ja aus diesen ganzen Aliens diese Pasteten machen oder so, dass die Nächsten sein sollen. So hat es doch irgendwie angefangen. Ich glaube, der arbeitet ja irgendwie so als Reinigungskraft. Und dann sieht er so in diesen Besprechungsräumen von diesen bösen Aliens, wie sie halt diese Aliens jetzt verarbeiten wollen als Fleisch, Pastete, was auch immer, essen und so. Und das war auch ein richtig krasser Moment, wo du dachtest, oh fuck, okay, die wollen uns alle töten, die wollen uns jetzt zu Fleisch machen. Das ist ja so total mega krass. Eine richtig krasse Erfahrung. Ja.
Cool. Dieses Spiel war viel zu düster für mich. Und ich habe irgendwie alles dran gelebt. Ich höre tatsächlich manchmal den Soundtrack heute noch. Ihr könnt das tatsächlich auf Englisch auf der PS5 kaufen. Ich habe es vor längerer Zeit mal in der PS3 in der digitalen Bibliothek auf Deutsch gekauft. Das ist auf Deutsch richtig cool, vor allem, weil es gehört zum Gameplay dazu, dass ihr mit euren Leuten redet. Und das ist natürlich irgendwie cool.
Ja, mit diesem Folge mir,
komm mit.
Okay.
Schluss damit und so. Das ist im Deutschen irgendwie noch cooler als im Englischen. Also je nachdem, wie man es halt kennengelernt hat. Aber das Lustige ist, ne, wenn du mich nach meinen extremsten Momenten fragst, die sind immer schon echt viele Jahre her. Das ist so, also selten, es kommt hin und wieder vor, so in neuerer Zeit, dass mal wieder was vorkommt, aber sie sind schon meistens immer sehr alt.
Ja, ist es dann auch meistens was, also so eher in diese brutale, schockierende Richtung, also eher dieses so, genau, dieses so ein bisschen, weil es halt zu krass noch für damals war, also für dein Alter, oder waren es auch andere Emotionen oder andere Arten von
Extremen? Nee, hier so Spyro mal durchgespielt zu haben, ne? Und was ich ganz besonders toll bei Spyro zum Beispiel finde, das haben sie im Remake leider nicht drin, wenn du Spyro durchspielst, dann laufen die Credits ab und währenddessen fliegt die Kamera noch mal durch alle Welten durch. Und das ist so cool. Das macht das Remake leider nicht. Nö, ich würde sagen, extrem in ganz, ganz vielen Varianten, ne? Also quasi ja auch Pokémon-Champion besiegt oder super traurig, super düster, super lustig. Ich glaube, das extremste Spiel, das mir gute Laune gemacht hat, wird wahrscheinlich jetzt sogar Astrobot gewesen sein, also richtig modernes Spiel. Also kein Mensch kann Astrobot spielen, ohne nach gute Laune zu haben.
Ja, sowas braucht man auch, so eine extreme. Ja, bei mir wäre es dann wahrscheinlich eher sowas wie Stardew Valley, glaube ich. Obwohl es da jetzt das Wort extrem, das nicht so, finde ich, genau beschreibt, aber so in diese Richtung von so wohliges Gefühl. Also kann ja auch eine Art extrem sein.
Na klar, wenn du dich wir können natürlich fühlst. Auch. Was ist das extrem entspannendste Spiel? Ne?
Ja, also
Stardew Valley.
Cozigstes, ja, also Stardew Valley ist so das Beispiel schlechthin für diese Cozy Games. Aber ja, das hat mich halt wirklich sehr. Ich habe wirklich gemerkt, wie es mich irgendwann so runtergebracht hat. Also jetzt nicht von dem Stresslevel, sondern einfach so, das ist endlich mal auch ein Spiel, das mich jetzt einfach auch mal so machen lässt, wie ich will. Und ich kann da auch total so spielen, wie ich möchte. Klar gibt es Aufgaben und Sachen, die ich machen muss. Und das Spiel hat eigentlich auch Momente, wo es sehr stressig sein kann. Aber du kannst dich halt auch dem komplett entziehen und sagen, nee, okay, ich mache heute einfach nur hier, ich rede nur mit dieser Person und das war es heute. Und ja, das ist auch eine gewisse Form vielleicht von
Extremität. Es finde ich total interessant. Wenn ich jetzt das sage, werde ich halt zwei Spiele ansprechen müssen, aber ich werde nur eins davon ansprechen. Der Macher von The Stanley Parable, und ich finde es lustig, dass wir heute noch gar nicht darüber gesprochen haben. Wir dürfen gar nicht mal so viel. Hast du Stanley Parable gespielt?
Ah, nein, leider auch nicht, aber ich kenne es
auf jeden Fall. Du hast Stanley Parable noch nicht gespielt?
Nee.
Wir wollen gar nicht dazu spoilern, denn das Spiel funktioniert viel besser, wenn man nicht wirklich darüber weiß. Aber spielt es Stanley Parable, ihr werdet wirklich so diesen Out-of-the-Matrix-Moment haben. Also das ist auch noch mal Videospiel ganz anders. Also ihr könnt im Videospiel gegen das Videospiel kämpfen. Das ist super spannend. Aber von den gleichen Machern tatsächlich kam kürzlich raus Wonderstop. Und da muss ich auch so ein bisschen an Stardew Valley denken. In Wonderstop spielst du eine Burnout-Kriegerin. Eine Kriegerin, die schon so viele Schlachten gewonnen hat. Sie hat jetzt mittlerweile Burnout und glaubt einfach auch nicht mehr an sich selbst. Ist aber von ihrem Ehrgeiz so zerfressen, dass sie im Wald ohnmächtig umkippt und dann von einem Teehändler gefunden wird. Und der sagt ihr, so Mädel, es reicht jetzt. Du musst endlich mal mehr an dein Selfcare denken. Du arbeitest jetzt als Praktikantin in meinem Teeladen. Es ist so geil.
10 von 10 Story und Aufmachung.
Das ist so cool. Das ist so cool. Ich glaube, sowas würde dir richtig gefallen. Aber ich finde auch gerade diese Coziness funktioniert richtig gut, wenn du dieses Negativ dem auch gegenüberstellst. Also wenn du auch einen Grund für die Coziness gibst. Nicht nur so, ja, hier ist dein Entspannungssimulator, sondern dass man auch den Figuren im Spiel anmerkt, warum die Entspannung brauchen. Ne?
Ja, so eine Spiele muss man auch Leuten, finde ich, dann pitchen und oder von denen erzählen, die vielleicht mit Videospielen nicht so viel anfangen können, weil die haben ja dann vielleicht oft so Vorurteile gegenüber Videospiele oder nur so ein oberflächliches Bild. Und dann erzählst du aber dann sowas, dass es auch Videospiele sowas machen, oder auch die ganzen anderen Titel, die du vorhin erwähnt hast, die auch immer total eine spannende Prämisse haben einfach. Ja, und dann kann man, glaube ich, Leute so überzeugen.
Das ist aber natürlich immer schwierig, weil ne, es erscheinen ja tagtäglich hunderte von Spielen und bei sowas bin ich immer für Spieleempfehlungen dankbar. Ne? Und weil gerade wenn du in Bestenlisten guckst, manche Menschen gucken ja in Bestenlisten, um sich zu informieren, was sie als nächstes spielen können. Ich finde, in solchen Bestenlisten stehen leider immer nur dieselben Sachen. Ja. Ich meine, gut, wir haben heute natürlich auch die gleichen Titel. Also es geht eigentlich kein Video ohne Last of Us, es wird auch kein Video ohne Dark Souls oder Red Dead Redemption vergehen. Es sind halt auch meisterhafte Spiele. Ich finde es aber auch vor allem interessant, mal darüber zu sprechen. Es gibt bestimmt auch Spiele, die haben extrem noch mal anders definiert und neu definiert. Es sind nicht immer die AAA-Blockbuster, die das tun. Die haben Maßstäbe gesetzt, aber gleichzeitig bin ich auch dankbar für jede Empfehlung, auch gerade so im Geheimtipp-Area-Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man mal alles gesehen hat, so als Zocker, wenn man lange dabei ist, weil dann kennt man schon doch viele Tropes und viele Mechanismen einfach und dann ist es, sowas ist natürlich immer dann Gold wert, so eine Tipps. Und klar, manchmal kann es auch ein bisschen in die Hose gehen, dann ist es auch so, das nimmt man dann in Kauf, aber umso dankbarer ist man dann für doch die Erfahrung, die man dann noch gar nicht hatte und dann auch noch irgendwie gut umgesetzt ist und irgendwie doch sinnig verbaut und ja, und dann finde ich das auch ganz cool.
Kommt dir dieses Gefühl, das ich dir jetzt beschreibe, kommt dir das bekannt vor? Manchmal habe ich das Gefühl, gerade bei Videospielen, ich wäre so dieser richtig alteingesessene Abenteurer, der im Wirtshaus sitzen würde und alle Leute unterhalten sich über richtig krasse Abenteuer und ich denke mir so, habe ich schon gesehen, ah, langweilig. Und plötzlich kommt irgendwer jemand reingerannt und sagt, habt ihr schon von The Longing gehört oder habt ihr schon von Pathologic 2 gehört? Und dann plötzlich so, dann spitzen sich meine Ohren für einen kurzen Moment. Ne, so, red weiter.
Ja, ohne Witz. Das ist halt auch die Gefahr, dass man da auch zu, wie soll ich sagen, also dass man da auch zu mit Vorurteilen da rangeht, weil man darf auch nicht zu sehr denken, okay, ich habe doch alles schon gesehen, sondern man muss auch dann immer noch offen sein und gucken, okay, vielleicht ist dieses Spiel gar nicht so, wie ich es mir denke oder vorstelle, oder wie es auf den ersten Blick wirkt, sondern es hat doch noch irgendeine coole Ebene oder was anderes oder irgendwie, was weiß ich, irgendwas, was es doch noch Neues bietet und ja. Genau, aber ja.
Super, super, super wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil allein den Titel zu nennen, bringt ja nicht viel. Ne? Und allein die Empfehlung bringt ja auch nicht viel, sondern es muss ja diese eine Beratung sein. Ne? Ich muss dir diesen einen Moment vielleicht schildern, das eben auch mit dem Radio bei Farlon Sales, wo du denkst, ah, das ist die Essenz. Und ich finde, das hast du ganz oft bei Indie-Spielen oder bei manchen Spielen, die tun sich sehr schwer in ihrer Marketing-Kampagne damit, womit verkaufe ich mich eigentlich, ne? Und wenn sie dann wieder auf ihre Open World setzen, das ist vielleicht auch oft langweilig und vielleicht ist was Cooles da drin, was man hätte mehr rausstellen müssen.
Ja, ja.
Aber dafür ist das darüber reden wichtig.
Ja, also ich muss sagen, ich muss natürlich noch, wenn es um Extreme geht, einfach noch mal die Souls-Spiele erwähnen. Also das muss
ich. Herz für den Schluss aufgehoben. Sehr cool.
Naja, prinzipiell versuche ich ja immer, dieses Thema irgendwie in irgendwo einzubringen. Also auch, ich hatte ja ein Video über Tod in Videospielen, dann muss ich natürlich auch die Souls-Spiele erwähnen. Also es ist irgendwie auch immer ein fester Bestandteil. Wahrscheinlich werde ich auch bei meinem nächsten Video, wenn es um Expedition 33 geht, auch dann wahrscheinlich die Souls-Spiele kurz mal mit reinnehmen, weil so weit entfernt ist das ja auch nicht, wenn man da so ein bisschen sich das Kampfsystem anguckt auch. Ja, aber naja, irgendwie ist es für mich so ein typisches Extrembeispiel auf jeden Fall, wenn es so um dieses, dass du halt Wut auch irgendwie in dir hast, die immer größer wird, Frust, dass du wirklich so an deine Grenzen kommst als Spieler. Ja, also generell vielleicht auch dieser ganze, das haben wir ja gar nicht so beleuchtet, dieser ganze Competition-Aspekt in Videospielen, wenn man jetzt so auch an E-Sport denkt, das sind ja auch so krasse Extreme. Aber ja, genau, also Souls-Games gehen jetzt nicht in diese Richtung, aber dieses wirklich so, dass du irgendwann diese Kunst meisterst auch und diesen Anspruch hast, auch irgendwann dieses Spiel so gut es geht zu beenden. Du willst ja eigentlich nicht ganze Zeit sterben, aber musst es auch irgendwie. Und ja, das ist für mich auch auf jeden Fall, also muss auf jeden Fall mal erwähnt werden, dass das die Souls-Spiele für mich verkörpern. Und extrem ist da auf jeden Fall ein Adjektiv, das dazu passt.
Er hat sich extrem viel Zeit gelassen, diesen extremen Titel zu nennen. Und nein, natürlich keine extremen Liste könnte ohne From Software ausgehen. Ja, das bin ich doch bereit zu akzeptieren und meinen Hut davor zu ziehen. Du hast natürlich noch ein richtig schönes Thema reingeworfen. Ja. Die besten Multiplayer-Momente oder Multiplayer-Erfahrungen. Das ist eine super interessante Frage. Mir fallen auch sofort welche ein.
Darf ich dich kurz fragen?
Ja, bitte.
Nur kurz eine Sache fragen. Hast du ein Multiplayer-Spiel, wo du mal so richtig reingegrindet hast, wo du so, also jetzt natürlich nicht vielleicht auf so einem Competition-Niveau gespielt hast, aber vielleicht hast du es, ich weiß es ja nicht, aber schon so ein Spiel, wo du gesagt hast, boah, da war ich schon echt ziemlich weit oben und hatte da auch, also war schon ein krasser Typ da in dem Bereich.
Meine Antwort ist ja, ich werde es nicht ausführen, weil das ein eigenes Video bekommen sollte, weil es dazu sehr, sehr viel zu zeigen gibt. Sehr viele Streams, sehr viel Gameplay, sehr viele Geschichten. Meine Antwort ist Assassin's Creed Brotherhood, der Multiplayer.
Ah, ja, habe ich auch gespielt tatsächlich, ja.
Hat er ihn auch gespielt? Spannend, ja. Spannend. Nee, in dem Spiel bin ich echt fucking gut, und es war mir eine große Freude damals, als die Server abgeschaltet worden sind, die ich auch begleitet habe mit Streams, dass ich damals Fragnat, also den Assassin's Creed-YouTuber, schlechthin gefragt hat, ob er das mit mir zusammen spielt. Und er meinte, Michael, du steckst da echt gut drin. Ich überhaupt nicht. Das war ein cooles Gefühl. Nee, Assassin's Creed Brotherhood Spannend. Multiplayer. Wärst du daran interessiert, mit mir darüber zu sprechen? Würde dich das interessieren?
Also jetzt hier kurz oder in einem separaten Video?
Nee, in einem separaten Video. Das Kapitel darf ich nicht aufschlagen jetzt. Nee.
Video darüber, ja, also ich könnte, boah, schwierig. Also ich habe es gespielt, ich habe es jetzt aber auch nicht so intensiv gespielt. Und es ist auch eine Weile her. Also ich kann auch jetzt nur gerade so vage sagen, noch wie das Prinzip war. Man musste ja auch so andere Assassinen suchen und finden. Manche standen ja einfach nur an der Seite so herum und so. Ja. Genau. Ja, muss ich noch mehr überlegen. Ich weiß es nicht, ob ich da so viel dazu sagen kann.
Und wenn wir nur einen kurzen Einblick dazu geben in die besten Multiplayer-Momente, kann ich euch sehr, sehr viel dazu erzählen.
Das finde ich Assassin's Creed Brotherhood. Wäre ich niemals drauf gekommen in 100 Jahren, dass du jetzt dieses Spiel erwähnst, wenn es um Multiplayer geht.
Ubisoft, ich kann viel über dich lästern und in sehr vielen Videos wird über dich gelästert, in sehr vielen Podcasts wird über dich gelästert. Nur leider habe ich mein Herz an eine deiner Arbeiten verloren, nämlich an diesen Multiplayer, den du abgeschaltet hast. Das werde ich dir nie vergessen und vielleicht hast du es auch nur versehentlich geschafft, wusstest auch gar nicht, was du da hast. Aber danke dafür. Danke genauso für dich, Nino, dass du heute da warst, mit mir die extremsten Videospielmomente zu sprechen. Auch da sind wir eigentlich letztendlich nicht komplett fertig, weil es noch so viel da draußen gibt. Aber das fand ich, war eine hübsche, coole Mischung heute. Danke dafür.
Ja, ich danke wie immer, dass ich hier dabei sein durfte und hat mir auch mega Spaß gemacht. Das war echt eine coole Überraschung.
Eine extreme Überraschung. Extrem. Bin ich gut daran. Leute, wenn ihr das gehört habt auf YouTube oder auf Spotify, dann wisst ihr, dass es auf YouTube und Spotify gibt, je nachdem, wo ihr das mal konsumieren wollt. In Live gibt es überall, wo ihr es eben sucht, mit den extremsten Podcasts, den extrem unterhaltsamsten Podcast. Und wenn ihr noch an extremen Bonus-Content interessiert seid, meine Deep Dives, meine Expertengesprächen, meinen richtig krassen Reportagen, dann schaut auf Steady vorbei. Für Minimum 5 Euro geht es los. YouTube-Kanalmitgliedschaft geht natürlich auch. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, in Live das Leben und embrace das Chaos. Haut rein, ciao.
Tschüss.